Liebe Gemeinde, lieber Gottesdienstbesucher, wir als Gemeinde sind unterwegs mit einem besonderen Thema. Diejenigen, die vielleicht zum ersten Mal hier dabei sind, die mögen denken, Gnade, was kann ich damit anfangen? Was gibt mir dieser Begriff? Denn im Alltag haben wir damit eigentlich so gut wie gar nichts zu tun. Gnade, gnädig sein, das klingt so ein bisschen irgendwie fast kriecherisch, ja, da muss man ein bisschen gnädig sein, hat den Ton nicht so ganz getroffen, ein bisschen gnädig sein. Bei uns zum Glück ist das gar nicht nötig, ne? Das war heute eine sehr schöne Lobpreiszeit, habe mich sehr gefreut daran, weil es kam so richtig von Herzen, hatte ich den Eindruck. Doch Gnade wird ganz aktuell, wenn wir daran denken, dass es Menschen in unserer Welt gibt, die wir überhaupt nicht ausstehen können. Wegen ihrer politischen Überzeugung vielleicht wegen ihrer Grausamkeit, mit der sie regieren oder Menschen Leid antun. Wir denken an Menschen, die Kinder vergewaltigen. Wir denken an Mörder, die einfach Menschen zu Tode bringen, wie das neulich in Deutschland passiert ist. Einfach nur, weil diese Teenies eigentlich nur sehen wollten, wie ist das, wenn jemand stirbt. Und so musste jemand aus ihrem Freundeskreis sterben. Und sie guckten zu und haben es gefilmt. Können wir denen gnädig sein? Ich denke an die Eltern von dieser jungen Frau. Sie kannte die Mörder. Sie sind bei ihr ein- und ausgegangen und haben Partys miteinander gefeiert. Und jetzt ist die Tochter tot. Gnädig sein? Wir wollen Gnade lernen, was das so bedeutet in unserem Alltag, am Beispiel von Jona. Und wir haben am letzten Sonntag über Gottes Gnade an sich nachgedacht. Wir haben den ersten Abschnitt aus dem Buch Jona im ersten Kapitel angeschaut und uns darüber Gedanken gemacht, was ist Gnade eigentlich an sich, auch so von der Begrifflichkeit. Dieser zweite Teil ist ungleich praktischer. Und ihr wisst, das liegt mir viel mehr als das Theoretische. Gnade, wie wirkt sich das in unserem Alltag aus? Wie funktioniert Gnade? Wir haben vorhin gesungen, ich rühme die Gnade wunderbar. Die meisten kennen es unter dem Titel Amazing Grace. Und viele wissen, wie dieses Lied entstanden ist. Da hat jemand Gottes Gnade wirklich erfahren. Und wie schön in dem einen oder anderen Gebet, in der Gebetszeit klang das auch an. Dass Menschen davon reden können, wie sie Gottes Gnade erlebt haben. Nicht irgendjemand, nicht irgendwo, sondern jeder für sich. Das ist so wichtig, dass wir begreifen, wenn wir an den Tisch des Herrn treten, wenn wir miteinander Abendmahl feiern, dann begreifen wir, hier hat Versöhnung stattgefunden. Aber nicht, weil wir es verdient hätten. Nicht, weil wir irgendwie auch einen Schritt gemacht hätten, so wie das im Allgemeinen bei Versöhnung ist. Jona ist weggelaufen. Er wollte nicht. Er wollte nicht, dass diese Leute dort in Ninive womöglich Gottes Gnade erleben. Er konnte sie nicht ausstehen. Er wollte, dass sie bestraft werden, so wie sie es verdient haben. Und wenn wir die Geschichtsbücher ein bisschen wälzen, dann wissen wir, ja, sie hätten es verdient. Ja, sie hätten es richtig verdient. Sie hätten es genauso verdient wie die Diktatoren unserer Zeit. Und auch gerade aus der deutschen Geschichte haben wir da doch ein paar Beispiele. Gnade, das war nichts, was Jona auf die Einwohner Ninives anwenden wollte. Für ihn natürlich, immer. Aber für die, die man überhaupt nicht leiden kann? So möchte ich heute darauf eingehen, wie wirkt Gottes Gnade? Der erste Punkt, da lesen wir ganz am Anfang des Briefes, es geschah das Wort des Herrn zu Jona, dem Sohn Amittais. Es geschah das Wort des Herrn. So übersetzt Luther. Tatsächlich könnte man das ganz anders ausdrücken. Wie ist das bei uns im Alltag, wenn wir den ganz starken Eindruck haben, dass Gottes Wort uns erreicht hat? Liebe Schwester, lieber Bruder, vielleicht passiert das genau in diesem Gottesdienst. Vielleicht ist es schon passiert durch die Lieder in der Lobpreis- und Anbetungszeit, dass du merkst, dass Gott zu dir spricht. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Wirkungsfelder der Gnade Gottes, und das ist der erste Punkt, ist Gott spricht. Für die meisten von euch klingt das, glaube ich, ganz selbstverständlich und ich bin froh darum. Doch in der Zeit, in der wir leben, ist das eigentlich eine Sensation. Der Gott, an den wir glauben, spricht? Wie denn? Höre ich dann viele sagen. Wie spricht er denn? Ich höre nichts. Ich erlebe im Gespräch fast jede Woche, wenn ich mit Menschen ins Gespräch komme, hier im Süden Spaniens, dass sie irgendwie gläubig sind, oder man sollte es ausdrücken, sie sind irgendwie religiös. Und hier spricht Gott nicht. Sie hören Gottes Stimme gar nicht. Gott spricht nicht zu ihnen. Da gibt es darum auch keine Beziehung. Es geschah das Wort des Herrn zu Jona. Das Wort Gottes, es hat Ereignischarakter. Wenn er spricht, dann geschieht etwas. Als er das erste Mal sprach, da wurde die Welt gemacht und der Mensch. Dann sprach er immer wieder und er sprach zu einzelnen Menschen. Und als er zu mir sprach, da war ich noch ein Kind, da fiel es mir wie Schuppen von den Augen. Mir ging etwas ganz Bestimmtes auf. Ich vergesse diesen Tag nie, als er zu mir sprach und ich so zum Glauben kam. Es war Gottes Reden. Es war nicht mein Intellekt, mit dem ich auf einmal begriff, wie es funktioniert. So wie man auf einmal eine Mathematikaufgabe löst. Auf einmal klickt es und du sagst, so geht's. Nein. Zum Glauben kommen funktioniert ganz anders. Die Worte Gottes sind Worte, die aus Liebe gesprochen sind. Im Jeremia Kapitel 31, und die meisten lieben diesen Vers und kennen ihn darum auswendig, da sagt Gott, ich habe dich je und je geliebt. Schon immer, will er sagen, habe ich dich geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen, aus lauter Güte. Ich habe dich je und je geliebt. Darum habe ich dich zu mir gezogen aus lauter Güte. Auf ganz unterschiedliche Weise geschieht das Wort des Herrn. Will sagen, spricht Gott zu den Menschen. Da gibt es kein Schema F. Ich erinnere mich, als ich noch als Jugendlicher, damals noch mit meinem ersten Auto, auf den Geschmack kam, wie das mit dem CB-Funk funktioniert. Da muss eine Antenne ans Auto, dann bekommt man so ein Funkgerät da rein, das wird dann 12 Volt angeschlossen und sensationell, du kannst mit wildfremden Leuten sprechen und du kannst ihnen zuhören, was sie miteinander reden. Die Trucker, die gerade an der Autobahn vorbeibrettern, später hatte ich dann so eine Monsterantenne bei mir am Schlafzimmerfenster und noch so ein Gerät im Schlafzimmer. Bis sich die Ersten beschwert haben, dass es irgendwelche Störungen gab. Woher die wohl kommen? Das war ich. Hat mich fasziniert. Manchmal konnte ich nicht gut verstehen, was die miteinander redeten. Ich wusste nicht, warum. Bis mir dann jemand erklärte, ja, ist ganz einfach, die waren zu weit weg. Es liegt nicht an deinem Gerät und auch nicht an dir. Sie waren zu weit weg. Und wenn sie dann an der A61 etwas näher kamen, wurde auf einmal die Verbindung besser. CB-Funk war für mich eine Entdeckung. Später habe ich gemerkt, es funktioniert in meiner Kommunikation mit dem Allmächtigen genauso. Wenn ich mich von ihm zu weit entferne, dann höre ich ihn plötzlich nicht mehr. Nicht mehr so, wie ich es gewohnt war. Gottes Wort geschieht ganz unterschiedlich, manchmal durch eine Predigt. Da lesen wir von einer Lydia, einer Frau, die der Gott das Herz öffnete über der Verkündigung von Paulus. Und sie verstand, das geht mich an, das hat mit mir zu tun. Und sie begriff ganz genau, was das mit ihr zu tun hat und was Gott von ihr wollte und was jetzt zu tun war. Wenn Gott spricht, dann ereignet sich etwas. Das ist nicht eine Sonntagsrede, der man zuhört nach dem Motto, hoffentlich ist er bald fertig. Eigentlich erwarte ich das von jeder Predigt. Ich erwarte, dass jetzt in diesem Gottesdienst der Herr dein Herz öffnet und dass du auf das achten kannst, was er dir sagen will. Was er dir sagt, ist nicht das Gleiche, was er deinem Nachbarn sagt. Das Wort des Herrn geschieht, aber auch in der persönlichen Stille. Dass Petrus seiner Gewohnheit gemäß morgens früh aufgestanden und er war an einem Ort in der Nähe von Tel Aviv, Jaffo hieß das damals, kommt uns im Zusammenhang mit Jona auch bekannt vor, nicht wahr? Da ist er auf dem Flachdach seines Hauses und hält seine persönliche Zeit der Stille. Und während er betet, spricht Gott zu ihm und macht ihm wichtige Dinge deutlich, die ihn auf seine zukünftige Arbeit vorbereiten wollen. Manchmal geschieht Gottes Reden mitten im Alltag. Da lese ich von einem Mann, der heißt Hananias. Mitten am Tag, da war gar nichts Besonderes, dass er irgendwie im Gebet war oder im Lobpreis oder irgendwie vor der offenen Bibel saß. Nein, plötzlich merkt Hananias, ich muss losgehen. Ich muss in ein bestimmtes Haus nach Damaskus gehen, weil dort jemand auf mich wartet, ein gewisser Saulus, und er braucht meine Hilfe. Wir wissen nicht, ob Hananias vielleicht gerade beim Mittagessen war. Vielleicht saß er gerade am Schreibtisch in seinem Büro. Vielleicht war er auf dem Feld und arbeitete. Vielleicht war er auf dem Weg nach Hause. Wissen wir nicht. Aber Gott spricht zu ihm und Menschen gehen los. Wer die Gnade Gottes kennt, der sucht diese Gelegenheiten, um Gott Raum zu geben, zu ihm zu reden. Wer die Gnade Gottes kennt, der erwartet auch, dass Gott in seiner Gnade zu ihm spricht. Er ist voller Verlangen danach, seine Stimme zu hören. Gibt es noch Leute, die noch über beide Ohren verliebt sind in unserer Mitte? Ich will jetzt keine Handzeichen, nein, keine Sorge. Aber wenn da lachen. Ja. Aber wenn dann wir zum Beispiel beim Chinesen sitzen und nur die Frau ist hier und der Mann in Spanien, dann merke ich, wie sie immer ganz verstohlen auf ihr Handy schaut. Hat er sich gemeldet oder nicht? Ich will wissen, wie es ihm geht. Noch besser, ich will seine Stimme hören. Die Beziehung, die Gott zu uns Menschen sucht, ist eine Beziehung, die von gegenseitiger Zuneigung, ja Liebe, getragen ist. Darum suchen wir seine Nähe und wollen seine Stimme hören. Wie wirkt Gott? Was sind die Wirkungsfelder der Gnade Gottes? Gott spricht, weil er gnädig mit uns ist. Wir haben es nicht verdient, dass er in unser Leben hineinspricht und uns leitet, um uns vielleicht auch Schwierigkeiten herauszubringen oder vor Schwierigkeiten zu bewahren. Aber er tut es, weil er ein Gott ist, der gnädig und barmherzig ist. Ein zweites. Gott beauftragt Menschen. Einige Beispiele habe ich schon gebracht. Aber bei Jona hieß der Auftrag ganz einfach: Jona, mach dich auf und geh in die große Stadt Nineveh und predige wider sie, denn ihre Bosheit ist vor mich gekommen. Wir haben es am letzten Dienstag angeschaut und auch am vorletzten Dienstag. Eigentlich ist das doch der ideale Auftrag für einen Jona, nicht wahr? Denkt mal an die Leute, die ihr nicht ausstehen könnt, aber ihr müsst freundlich zu ihnen sein, höflich. Stellt euch vor, Gott würde zu euch sagen, jetzt geh zu dem hin, der dir so auf den Wecker geht, und jetzt sag ihm mal richtig die Meinung, aber in meinem Auftrag. Sag ich, ja, Klasse, das mache ich gern. Jona nicht. Jona war trotzdem Gottesmann für Nineveh. Gott wusste, diese Aufgabe, sie ist für Jona. Und wenn wir Gottes Wort studieren, dann merken wir, Gott wollte Jona. Auch wenn er weglief, auch wenn er überhaupt nicht motiviert war, Gott wollte Jona. Und es scheint sogar so zu sein, dass Gottes Wort klar macht, wenn Jona nicht geht, geht Nineveh unter. Lieber Gottesdienstbesucher, du bist einzigartig, so wie du bist. Und darum gibt es bestimmte Aufgaben, für die bist du die richtige Frau und der richtige Mann. Und dein Nachbar ist dafür nicht so geeignet wie du. Das ist das Große und Besondere an unserer Verschiedenartigkeit. Jeder von uns ist ein bestimmtes Beziehungsgeflecht von unterschiedlichen Personen eingebunden. Da ist deine Familie, da ist vielleicht noch dein Arbeitsplatz, aber sicher deine Nachbarschaft, dein Freundeskreis. Das sind Leute, die kannst du erreichen. Und ein Fremder eben nicht. Da bist du nicht zu ersetzen. Für wen bist du der Mann oder die Frau Gottes? Für wen bist du nicht austauschbar, nicht zu ersetzen? Zu wem sendet dich Gott ganz persönlich? Wir lernen bei Jona, Gott schickt Jona, er beauftragt ihn, obwohl Jona diesen ehrenvollen Auftrag als Diener Gottes, als Botschafter an Christi Stadt, so wie Paulus das sagt, in diese Welt zu gehen, er hatte das nicht verdient. Er wollte nicht. In seinem Herz war kein Frieden. In seinem Herz war keine Bereitschaft zu Gehorsam. Manchmal haben wir eine völlig falsche Perspektive von Mitarbeit in der Sache Gottes. Wir müssen doch nicht mitarbeiten. Wir tun doch Gott keinen Gefallen dadurch, dass wir etwas für ihn tun. Er hat doch alle Möglichkeiten der Welt, seine Sache voranzubringen. Es ist vielmehr ein Vorrecht, bei seiner Sache dabei zu sein. Ich vermisse einige in unserer Mitte heute. Ich habe so einen ganz leisen Verdacht, wo einige speziell Männer sein könnten. In Gedanken und mit ihren Augen sind sie, glaube ich, gerade in Austin. Da läuft im Moment das Formel-1-Rennen. Schon vorbei? Er fängt um 8 erst an, trotzdem während unserer Gottesdienstzeit. Ja? Möglicherweise der Führende, der vielleicht heute seine Weltmeisterschaft festmacht, ist eigentlich in einem Alter, wo er längst aufhören müsste. Er sagt nein. Mit der nächsten Saison beginnt etwas ganz Neues, was das Regelwerk angeht. Und ich will unbedingt dabei sein. Und er macht im Interview klar, es ist für mich ein Vorrecht, als amtierender Weltmeister voranzugehen in dieser Angelegenheit. Nun, das neue Regelwerk, das wird auch von seinem Vize und den Jüngeren umgesetzt werden können. Gar keine Frage. Aber Hamilton sagt, ich will dabei sein. Es ist für mich ein Vorrecht. Jona musste begreifen, Gott will ihn. Und darum beauftragt er ihn ein erstes Mal und auch ein zweites Mal. Er hätte alle Möglichkeiten gehabt, auch jemand anders zu schicken. Aber Jona sollte verstehen, er braucht mich. Für uns gilt, auch hier im Süden der Costa Blanca, es ist ein gewaltiges Vorrecht, dass wir Mitarbeiter an dieser Sache des Herrn sein dürfen. Es ist eine grandiose Perspektive, dass wir mitbauen dürfen an Gottes neuer Welt. Was für eine Freude wird es sein, einmal vor seinem Thron Menschen versammelt zu sehen, die ihr Leben durch deinen Dienst, durch dein Zeugnis erneuert haben und so zum Glauben gefunden sind. Herrlich, du darfst mitmachen. Du wirst eingeladen, dabei zu sein. Gott, er kann dich gebrauchen, ganz bestimmt. Und damit komme ich zu einem dritten. Das dritte Wirkungsfeld der Gnade Gottes ist, dass Gott sucht. Dass Gott dir nachgeht. Dass er dich nicht loslässt. Dass er einen Mann wie Jona nicht sagt, okay, der hat keinen Bock, dann suche ich eben jemand anders. Wird schon jemand da sein, der begreift, dass es ein Vorrecht ist, dabei zu sein. Gott lässt Jona nicht los. Wir lesen diese Verse, da ließ der Herr einen großen Wind aufs Meer kommen und es erhob sich ein großes Ungewitter auf dem Meer, dass man meinte, das Schiff würde zerbrechen. Wörtlich heißt es da, Gott warf einen Sturm auf das Meer. Auf den ersten Blick bedeutet das nichts Gutes. Die Seeleute, sie hatten Angst um ihr Leben. Sie hatten Angst, dass das Schiff zerbrechen würde. Und das war bestimmt kein kleines Ruderboot, mit dem sie da Richtung Spanien unterwegs waren. Jona wollte Gott aus den Augen kommen und suchte seinen eigenen Weg. Aber Gott lässt Jona nicht laufen. Er geht ihm nach. Praktisch ist Gott sowas wie ein blinder Passagier mit auf diesem Boot. Jona schläft unten im Boot und er ist sich gar nicht dessen bewusst, der Allmächtige ist bei ihm. Und dann setzt Gott Himmel und Erde in Bewegung, um Jona zurückzuholen. Es ist ein ganzes Szenario von Naturgewalten, die er dazu einsetzt. Zum einen dieser Sturm. Später gebraucht er die heiße Sonne und den Wüstenwind. Scirocco heißt er, wenn wir es im Urtext nachlesen, um Jona wieder auf die Spur zu bringen. Und selbst im Tierreich schlägt Gott Alarm. Er schickt diesen Riesenfisch, um Jona zu retten und ihn wieder auf Kurs Richtung Nineveh zu bringen. Und später diese rätselhafte Rizinuspflanze. Und dann sogar ein kleiner Wurm muss ihm dienen. Damit Jona begreift, wie Gottes Gnade funktioniert. Und ja, es ist Gnade, dass Gott uns nicht laufen lässt. Hätte er mich laufen lassen, ich stände garantiert nicht mehr hier. Denn mehr als einmal bin ich den Weg Jonas gegangen und wollte meinen eigenen Weg suchen. Vielleicht, weil ich den anderen nicht sah, vielleicht, weil ich den Eindruck hatte, das ist der Richtige oder der Bessere. Und Gott sagte nein. Gott lässt Jona nicht laufen. Er lässt auch dich nicht laufen. Wenn du den Eindruck hast, du hast dich etwas entfernt von dem Allmächtigen und vielleicht denkst du daran, wenn du auf den Abendmahlstisch schaust, kann ich da überhaupt heute teilnehmen? Du wirst Zeit haben, deine Beziehung zu Gott in einem stillen Gebet wieder in Ordnung zu bringen. Denn das musst du wissen, er geht dir nach. Er lässt dich nicht laufen. Er lässt dir wohl vielleicht eine lange Leine. Aber er ist bei dir. Und er will dich zurückbringen und wieder zurück auf Kurs bringen. Er steht dort, der Allmächtige, mit offenen Armen und er will uns wieder in Empfang nehmen. Wir waren mit Jona unterwegs, um von ihm zu lernen, was Gnade ist. Wir haben einige Wesenszüge und Wirkungsfelder der Gnade Gottes kennengelernt. Dem Wesen der Gnade Gottes entspricht es, dass er barmherzig ist. Langmütig, gütig, vergebend. Wirkungsfeller der Gnade Gottes ist, dass er spricht, denn er ist ein lebendiger Gott. Ein zweites Wirkungsfeld ist, er beauftragt dich. Du bist ihm nicht egal, was du in deinem Leben machst. Er hat für dich einen guten Weg und einen Auftrag. Und das dritte, er geht uns Menschen nach. Er sucht uns. Darf ich dich fragen, auch überleitend zur Abendmahlsfeier, willst du deine Flucht nicht aufgeben? Wenn du vor ihm gerade unterwegs fliehst in eine ganz andere Richtung, willst du nicht den Rückzug antreten? Denn der Allmächtige, er sucht dich. Er will, dass du zurückkommst. Er will, dass du umkehrst, weil er dich liebt, weil du ihm überhaupt nicht egal bist. O Gnade Gottes, wunderbar hast du errettet mich, haben wir vorhin gesungen. Diese wunderbare Gnade Gottes zeigt sich konzentriert in Jesus Christus, seinem Sohn. Und wenn wir gleich miteinander das Abendmahl feiern und wenn ihr ein bisschen Brot nehmt, wenn ihr einen Schluck Wein nehmt und die Worte hört, sein Leib für dich gebrochen, sein Blut für dich vergossen und ihr schaut auf dieses Kreuz, dann dürft ihr wissen, Gottes Gnade konzentriert sich in Jesus Christus. In ihm kommt uns Gottes Gnade auf Augenhöhe entgegen und sie wird ein Teil von uns selbst. Sagt ihr dazu Amen?